herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Tja, ins Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Erst neulich hat er mit einer sehr persönlichen Rede vor dem Deutschen Bundestag zum Gedenken an den Holocaust beeindruckt. Viele Jahre lang hat er mit Leidenschaft Sport und vor allem Fußball kommentiert und analysiert, sorgt heute noch mit klaren Worten für Aufsehen und Hintergrundinfos. Er ist eine echte Legende.
Ich glaube, das magst du gerne.
Dass die Kurve da hinten in die Richtung gehen würde, hatte ich befürchtet.
Marcel Reif, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Gern.
Lieber Marcel, sag mal, wie wohltuend ist es für dich, dass in diesem Jahr, zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach, der FC Bayern mal nicht deutscher Meister wird?
Fängt schon mit Glatteis an.
Ja.
Also ich hätte es dem FC Bayern selbstverständlich genauso gegönnt. Jeder, der Beste soll. Und dass es diesmal die Bayer Leverkusen wird, die Besten, ist in mehrfacher Hinsicht schön. Erstens mal, dass mal wirklich was anderes passiert. Die Bayern sind auch gar nicht so unglücklich. Den Briefkopf müssen sie mal nicht ändern. Mhm. Und mein erwachsener Sohn ist fürs Marketing zuständig bei Bayer Leverkusen. Von daher bin ich am Samstag auf dem Weg nach Leverkusen und am Sonntagabend im Stadion.
Und da kann ja die Meisterschale schon übergeben.
Die Meisterschale wird dann.
Ja, ich weiß, sie wird nicht,
aber die Meisterschaft besiegelt. Und da freue ich mich sehr drauf.
Also ich bin ehrlicherweise auch Bayern-Fan. Aber vor allen Dingen bei internationalen Spielen, Champions League war zum Beispiel 2-2 in London, war toll, hat Spaß gemacht, muss man sagen. Aber es ist irgendwie für die Liga, es ist mal so
ja,
gut.
Ja, es ist tödlich, wenn man nicht weiß, also irgendjemand hat mal gesagt, Herr Sepp Herbert, glaube ich, hat gesagt, Fußball ist deshalb so lustig, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Antwort, doch, Bayern werden Meister oder sie wollen nicht. Und deswegen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für in gar keinem Sport. Wenn du vorher weißt, wie es ausgeht, ist es nicht mehr spannend.
Ich hätte fast gesagt, in der zweiten Liga weiß man auch schon, wie es ausgeht. Also St. Pauli und Kiel,
okay.
Die scheinen ja schon durch zu sein. Wann
kommen wir zum HSV?
So, und jetzt ist Hannover und HSV. Wer von beiden darf sich noch Hoffnung machen? Was meinst du?
So, jetzt ist genug Glatteis. Ich weiß ja, wo ich hier bin. Also, dem HSV ist es selbstverständlich irgendwann mal zu gönnen. Aber
hallo, wir sind für ganz Norddeutschland.
Ach, also. Das schon tausendmal gehört. Eine solche Stadt. Das vergiftetste Kompliment oder den vergiftetsten Spruch habe ich kürzlich mal gehört. Jemand aus Hamburg rief mich an und sagte, ich rufe dich an aus der Stadt mit den meisten Zweitligisten.
So.
Und das ist die Wahrheit. Ob das so gut ist, werden wir sehen.
Auf jeden Fall bleibt spannend. Auf jeden Fall bleibt spannend und nicht mehr so norddominierend die zweite Liga dann in der nächsten Saison. Ich bin ja alter 96er, aber auch HSV.
Ach so, darauf sollte es
hin.
Gut, dem 96 gönne ich selbstverständlich auch.
Ja, also, jetzt haben wir es doch.
Geht doch.
Haben wir es doch. Wenn ich jetzt ein Phrasenschwein hätte.
Dann.
Marcel Reif, vielen Dank, dass du heute Abend unser Gast bist.
Sehr gern.
So, auch ein Riese im Sport. Marcel Reif heute Abend unser Gast. Ein paar kurze Ausschnitte von dir und deiner Schaffenskraft jetzt selbstverständlich von Maike Krämer.
Fußballfeuilletonist und Kultkommentator Marcel Reif. Seine Kommentare von Spitz bis Spitze.
Das ändert nichts daran, dass sie international unter der Latte durchgesprungen sind.
Seine Anfänge vor der Kamera als ZDF-Korrespondent in London.
Aber auch wenn dieser Dauerregen endlich aufhören sollte, das hier ist schließlich immer noch Großbritannien.
1984, Einwechslung zum Sport.
Und zwar mit dem linken Bein, mit dem rechten Bein und mit dem Kopf.
Gott sei Dank, sonst hätten wir auf solche Kommentare verzichten müssen.
Wir sehen im Moment übrigens keine Zeitlupe, sondern das ist das Tempo, das hier vorgelegt wird.
Das kam nicht bei jedem gut an.
Er spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte lassen vom Fußball.
Den Grimme-Preis gab es trotzdem. Nach Stationen bei unter anderem RTL und Sky geht er 2021 offiziell in Kommentatorenrente. Ein gefragter Experte ist er aber geblieben. Anpfiff Marcel Reif.
Ach, ist das schön, wenn man sich mal mit jemandem über Fußball unterhalten kann, der sich auskennt. Nicht nur so im Nebel rumstochen.
Ja, wann kommt der?
Sag mal, Marcel, 14. Juni. Deutschland gegen Schottland. Was macht für dich den Reiz dieser Europameisterschaft aus?
Du siehst mal wieder anderen Fußball. Du weißt nicht, wo steht die deutsche Mannschaft. Du weißt nicht, man weiß vieles nicht. Es wird spannend.
Man wusste noch nie so wenig.
man wusste selten so wenig wie diesmal. Oder man glaubte dann wieder was zu wissen, das war in die falsche Richtung. Jetzt glaubt man wieder ahnen zu können, dass doch was gehen könnte.
Dass wir doch Europameister werden, nicht?
Zumindest, dass wir mitspielen dürfen sollten.
Was glaubst du denn so von der insgesamt so, von der Stimmungslage, von dem, wie Deutschland gegenüber der Mannschaft aufgestellt ist, was wir so denken, fühlen, du nimmst ja auch viele Menschen wahr, wird das wieder so eine Art Sommermärchen werden?
Ach, dieses Ding da vor die Nase halten, diese Wurst mit dem Sommermärchen, lass das mal, das war einzigartig.
Ja.
Das, natürlich wird es auch vom sportlichen Auftreten abhängen. So die letzten zwei Spiele, so Holland-Frankreich, da hast du doch gemerkt, die Deutschen sind verliebt in ihre Nationalmannschaft. Nur wenn es dann die enttäuschte Liebe ist, wie auch manchmal im richtigen Leben, dann schlägt das schnell um in, ich gucke gar nicht mehr, ich will gar nichts mehr davon wissen. Gib ihnen ein vernünftiges oder eineinhalb vernünftige Spiele und schon nähert man sich wieder schmusend dran. Also, wenn das halbwegs vernünftig läuft, und das muss nicht der Titel sein, da gibt es andere Top-Favoriten. Nicht viele bessere, aber ein, zwei wüsste ich schon noch.
Frankreich.
Ne? Nicht so originell. Aber wenn die Deutschen mithalten können und wenn sie von Anfang an in einer Art Fußball spielen, die nach etwas aussieht und die Spaß macht, dann wird das eine gute Veranstaltung.
Und ich frage noch mal so ein bisschen hinein, und wenn es auch um den Sport hauptsächlich geht.
Ja.
Wenn da nicht so viel Politikum reinfließt.
Und nicht überfrachten. Also das war mir auch in den letzten Jahren immer zu viel. Ich bin sowieso jemand, der sagt, pass auf, Fußball kann weder Familienersatz noch Religionsersatz noch sonst was sein. Mir ist das alles ultra, ist mir das alles zu viel. Lass die doch einfach mal ein bisschen kicken, guck zu, hab Spaß daran, pfeif, wenn es dir nicht gefällt und wenn du Grund hast.
Es gehört auch dazu, dass man mal pfeift. Gehört auch dazu.
Holt mal ein bisschen das Aufgeblasene aus der Geschichte raus und den Akteuren selber. Also nochmal, das war so gut gemeint mit der Binde und mit allem. Aber wie wir beide wissen, gut gemeint ist nicht die hübscheste Schwester von gut gemacht.
Apropos hübsch, dieses rosa oder pinkfarbene Trikot, dieser ganze Streit, denn auch mit Adidas zu Nike und so, das ist...
Also das Trikot ist erstmal das bestverkaufte aller Zeiten. Also insofern sagt Adidas, Kinder,
alles richtig
Trockenschwimmen, was ihr da macht. Punkt 1, ist das meine Farbe? Nein. Muss es meine Farbe sein? Nein. Meine Söhne sagen, super. Wer soll's? Ich kauf's mir nicht, die eventuell. Also wer hat gewonnen? Die. Nike und Adidas, auf der anderen Seite, es wird immer nur auf dem DFB gezeigt, wie könnt ihr da weggehen? Ja, natürlich tut das weh, weil Adidas ist eine der Firmen, die jedes kleine Kind in Deutschland kennt. Und die waren verbandelt, so untrennbar mit Nationalmannschaft. Wenn die aber 50 Millionen bieten und die anderen bieten 100 Millionen und dieser Verband ist klamm in vielfacher Hinsicht.
Man wundert sich, der größte Sportverband der Welt.
Man kriegt klamm. Das hin mit ein paar Dingen, die Akteure. Nicht gut laufen. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann hätten sie gegen ihre eigenen Statuten verstoßen. Was wäre denn gewesen, wenn Adidas, bei aller Liebe, ich bin kein großer Ökonom, aber 50 Millionen, wenn die Adidas gesagt hätte, komm, das machen wir aus der Portokasse bei unseren Umsätzen. Haben sie auch nicht gemacht. Also es haben alle nicht so besonders gut performt bei der Geschichte. Und du hast da, und dann können wir ja damit aufhören, hör auf. Das ist eine Gretchenfrage, Hirn und Herz im Fußball. Das Herz sagt, ihr könnt doch nicht weggehen von Adidas. Das Hirn sagt, wenn es das doch.
Vielleicht kann mit dem Geld was Gutes angefangen werden. Das muss man auch mal so sehen. Ne?
So soll es ja auch sein.
So, und, also, und Nagelsmann möchte auch bezahlt werden. Das darf man auch nicht vergessen.
Darf man auch nicht vergessen.
Fragt sich, wie lange der bezahlt werden soll. Hast du da ein Gespür in dir drin so?
Mein Verdacht ist, Verdacht, mein was spüre ich? Er ist noch kein Bundestrainer, er ist jetzt Bundestrainer, aber er ist ein Vereinstrainer. Und da muss, ich glaube, es könnte ein Revival beim FC Bayern geben.
Interessante Konstellation. So eine Rückkehr, interessante Konstellation.
Korrekt.
Wir werden das Ganze
einige
natürlich
Rechnungen werden dann beglichen,
beobachten. Zum Fußball gehört natürlich auch, dass man in dem Kommentieren, in dem Diskutieren und Analysieren hinterher mal auch mal einen raushaut. Das ist ja einfach so. Und natürlich, kaum einer formuliert so spitz und auf den Punkt wie du. Und das stellst du hier sehr eindrücklich unter Beweis. Schauen wir mal rein im Doppelpass.
Geh zum HSV und du wirst schlechter. Warum? Weiß nicht. ansonsten, was in Hamburg passiert, irgendwelche Pay-TV-Sender machen daraus 10 Staffeln. The Walking Dead. Was da
passiert. Du hast Ahnung vom Eishockey, echt?
Zumindest habe ich es kommentiert. Das tut mir leid, das hat mit Professionalität und mit Bundesliga-Standard nichts zu tun.
Große Spieler bringen in großen Spielen ihre Leistung. Da kam viel.
Auch für dich zahle ich 3 Euro.
Einfach herrlich, wenn man da mal einen raushauen kann. Aber sag mal, mir fällt da eine Geschichte ein von deinem ehemaligen Sky-Kollegen Jörg Dahlmann. Mhm. Ist ja auch durch die Presse gegangen. Der wurde nun gekündigt, weil er bei einem Bundesligaspiel über einen japanischen Spieler gesagt hat, der käme aus dem Land der Sushis.
Und dieses Land hier aber hat nichts Besseres zu tun, als das so hoch zu hängen. Und ja. Dieser Sender macht das dann auch noch mit und nimmt einen Shitstorm dann mit. Das habe ich auch in anderer Hinsicht erlebt. Und ich, also nach der Sendung lange Gesichter. Und ich sage, was ist denn los?
Es ging um Jungtürken damals, ne?
Also, nehmen ja. Egal.
Ja, egal.
Jungtürken. Mhm. Lohnt ja. Sich dann wirklich mal bei Wikipedia nachgucken, bevor man sich aufbisst. Ja. Aber ja. Das Geschenk war, glaube ich, eine andere Sache. Jedenfalls, wir haben Shitstorm. Was ist denn? Ja, 35 Menschen.
Ja.
Ich sag, gib mir 2 Minuten. Ich bringe dir 37, die mich heilig sprechen wollten. Was haltet ihr da?
Nehmen wir manche Dinge zu sehr auf die Goldwaage?
Schrecklich.
Ist das nicht so? Das engt doch auch ein. Und da haben wir doch einen Hang zur Konformität, denn wenn man nur noch das Erlaubte sagen darf.
Ja, aber nochmal, es gibt Dinge, die sind unerlaubt und die sollen auch unerlaubt bleiben.
Klar.
Aber wenn der kommt aus dem Land der Sushis, ist das jetzt die Antwort auf alle Fragen des Formulierens? Ist das die beste Formulierung aller Zeiten? Egal, Geschmackssache. Aber daraus einen fast Kündigungsgrund zu machen, ist so jämmerlich und so absurd, dass ich mich manchmal wirklich frage, was geht so in Köpfen von Menschen vor? Und wenn wir uns das leisten, dann allerdings werden wir langsam verrückt. Und wenn jeder, der im Internet Lust hat, sich auszukotzen,
das ist ja so.
Weil ihm irgendwas nicht passt und daraus dann plötzlich eine Scheinwucht entsteht, dann sind wir auf dem
Fall. Also diese Angst vor Beschwerde. Ja. Wir schauen mal eben, ganz sehr, sehr schön und sehr spannend gemacht. Wir schauen uns mal an, wie sehenswert inzwischen auch Spiele außerhalb der ersten und zweiten Liga übertragen werden. Christoph Hemker und Leidenschaft im Landespokal, wo es um den Einzug in den DFB-Pokal geht.
Jansen kommt kurz. Immer noch Jansen. Könnte schießen, macht das jetzt gar nicht schlecht.
Arne Albrecht live aus dem Emsland. Pokalendspiel auf Landesebene. SV Meppen gegen Blau-Weiß Lohne. Der Niedersächsische Fußballverband überträgt per Livestream. 13.000 Zuschauer, ausverkauft. Spieler und vor allem die beiden Trainer heiß aufs Spiel.
Bei Adrian Alipur ist es ganz witzig, er hat schon in 2 verschiedenen Landesverbänden Pokale gewonnen. Also ist quasi so eine Art Pokalspezialist. Bei Uwe Mörle ist es heute das erste und dementsprechend wäre das natürlich sensationell. Ich meine, 1.800 aus Lohne sind dabei. Das ist vielleicht das Spiel des Lebens für den Verein.
Und Lohne beginnt verheißungsvoll.
Immer noch Bredo, das ist das Fass. Das 0:1.
Sportwissenschaft hat er studiert. Zu Beginn seiner Reporterkarriere kein Fußball, sondern
Rollstuhlbasketball. Die haben einen Hallensprecher gesucht, ich direkt angerufen, war leider schon belegt. Und dann haben die aber gesagt, könntest du dir vorstellen, Livestream zu kommentieren? Dann habe ich gesagt, ja, wann denn? Ja, morgen direkt. Und ein Jahr später sogar in Hamburg ein Finale der Weltmeisterschaft kommentiert, Großbritannien gegen USA, da saß ich links von mir. Rai Italia und Nippon TV Japan, also total verrückte Geschichte.
Arne hat etliche Infos zur Hand und tags zuvor noch mit beiden Trainern telefoniert.
Karademi, der als Musterprofi gilt, 19 Jahre, Leihgabe vom VfL Osnabrück. Adrian Alipur sagt über ihn, jetzt ist menschlich eine 1+ mit Sternchen.
Heute weiß ich zum Beispiel, dass Meppens Karademi die beiden entscheidenden Elfmeter verwandelt hat, sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale. Und Thorsten Tönnies zum Beispiel von Lohne mit Oldenburger Vergangenheit selbstredend sehr gerne gegen Meppen trifft. Und wenn man die dann parat hat, die Infos zur richtigen Zeit, Timing spielt eine wichtige Rolle, dann ist eigentlich alles gesagt.
90 Minuten live. Und dann gibt es doch die unvorhergesehenen Momente.
Mit dabei. Und da gab es einen Zusammenstoß. Da hoffen wir natürlich, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Spieler behandelt werden musste nach einer Kopfverletzung, wo ein Notarztwagen aufs Spielfeld gefahren ist. Das sind so bange Momente auch für einen Kommentator, wo man dann versucht, den richtigen Ton zu treffen. Wo man dann auch erleichtert ist, wenn das Signal kommt von unten, vom Arzt, Daumen hoch, ist soweit alles in Ordnung.
Für eine qualitativ hochwertige Berichterstattung findet es Arne unerlässlich, selbst im Stadion zu sein.
Es gibt ja auch die Modelle, dass ich so ein Spiel theoretisch, technisch gesehen von zu Hause kommentieren könnte. Und dann habe ich eben nicht den Kontakt hier aus nächster Nähe, dass jemand nochmal kommt in der kurzfristigen Info. Und auch die Wege hier zu den Kollegen von den Zeitungen, von den Online-Portalen hier sind auch kurz.
Dem Reporter steht nur eine Kamera zur Verfügung. Wichtige Szenen gibt es in der Wiederholung. Mit Wertungen ist Arne vorsichtig.
Ah, Bredo verliert ihn. Krasse gewinnt ihn. Das ist ein Foul für mich. Dann muss man aber auch so ehrlich sein, wenn es nicht auflösen lässt anhand der Bilder, dann vertraue ich dem Schiedsrichter auf dem Platz. Weil dafür ist er heute hier und dafür hat er auch dann zu Recht das Vertrauen.
Metten dreht in der zweiten Halbzeit auf und schießt das 1:0.
Krasse, immer noch krasse. Abschlusschance, Tor! 1:0 Meppen!
Livestream-Reporter Arne liegt dann auch richtig mit seiner Einschätzung.
Und es war ein Eigentor.
Metten gewinnt gar mit 2:0. Die Eintrittskarte zum DFB-Pokal und damit und den ganz großen Gegner.
Sind die Bilder von Siegern und Verlierern, wie sie so ein Finale eben liefert.
Ja, schöne Grüße nach Emsland, ins Emsland, nach Meppen, ne? Und DFB-Pokal, freuen wir uns drauf. Ist ja auch toll, was man alles so mit Streamen jetzt so auf dem Computer alles miterleben kann, dann so toll kommentiert, also wirklich super. Mit Leidenschaft.
Hat er gut gemacht, ne? Willkommen im Club.
Also, und sag mal, wie breitet sich eigentlich ein Kommentator? Du sitzt da und beobachtest das Spiel, wie bereitest du dich vor? Hast du da Zettel, wo du sämtliche Namen hast und Geschichten? Und
nein, ich muss das machen, was sein muss. Das heißt, wenn da unten was passiert, muss ich es erklären können. Ich darf nicht sagen, was um Himmels Willen ist. Wer ist das? Warum macht er das? Und was ist da los? Das geht nicht. Aber wenn du das alles gemacht hast, kannst du entspannt da sitzen und dem Spiel folgen und nicht nur beschreiben, was Menschen sowieso sehen, sondern ein paar Dinge hinzufügen, damit das einen Mehrwert schafft. Das ist der hohe Anspruch. Das gelingt zuweilen und oft genug ist das auch nicht gelungen.
Ich entnehme dem, dass natürlich zu so einem Spiel auch viel Vorbereitung gehört. Das ist wie bei so einer
Sendung. Entschuldigung.
Ich komme ja auch nicht um 18:45 Uhr.
So, mach das doch mal und dann mal sehen, wie entspannt du hier sitzt. Das
könnte auch schön sein.
Könnte. Wäre eine andere Form von Sendung. Das hat mit Professionalität nichts. Das ist ein Job.
Das wäre dann so eine ähnliche Sendung, wie du sie 1998 erlebt hast, mit Günter Jauch in Mailand. In Madrid war das. Hauptsache Italien, das kennen wir alles. Ne? Champions League und du mit Günter Jauch und warum ihr dafür, für dieses Kommentieren, als das Tor schon vor dem ersten Tor fiel, warum ihr da den Bayerischen Fernsehpreis bekommen habt, sehen Sie.
Für alle die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, sie haben etwas verpasst. Das erste Tor ist schon gefallen.
Ja, ich dachte, wir könnten jetzt so ein bisschen Fußball gucken, so im Halbfinale der Champions League. Und jetzt erleben wir hier so ein bisschen ein Heimwerkerkurs. Ach, jetzt steht auch noch Wasser. Sie sind bis aufs Grundwasser gekommen schon.
Wir unterbrechen mal kurz, weil sich die Zahl der wichtigen Menschen doch jetzt beachtlich, um nicht zu sagen fast bedrohlich, häuft.
Der scheint ganz wichtig. Das ist einer von der UEFA.
Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und her.
Ja, wenn er ein Tor tragen würde, wäre nicht schlecht.
Wie was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor.
Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Ja. Der Satz. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan wie heute hier. Früh oder
spät. Ein ganz frühes Tor.
Ganz früh. Ja. Mal durch. Die da arbeiten dran und die drumherum stehen. Achtung.
Das ist aber auf jeder normalen deutschen Baustelle auch so.
Genauso.
Also bitte.
Es ist ein Klassiker der Fußballgeschichte geworden.
Muss man sich nicht für schämen.
Nee, und vor allen Dingen, wie schön, was ich so toll finde, wie plötzlich ältere Herren in Anzügen sich wie Kinder benehmen und einen auf Bob der Baumeister machen.
Und wichtig tun. Und ich bin weder Materialfachmann noch bin ich großer Ingenieur. Aber dass das zur Realsatire werden würde, das war bald zu spüren. Also das kann nicht funktionieren. Ein gebrochenes Metallteil mit Hölzchen wieder ins Grundwasser stellen, das war so hoffnungslos und es war so verzweifelt, das war so rührend bemüht und zur Niederlage verdammt. Wahnsinn. Es sind dann irgendwann zwei Jungs, die im Kastenwagen ins Stadion gefahren waren, sind von allein per se einfach haben beschlossen, pass auf, wir müssen was tun, sind ins Trainingszentrum gefahren, das war damals noch näher am Stadion, und haben ein Tor geholt. Kein Witz, sonst würden wir der Jauch und ich heute noch da. Absurdes Theater.
Und dann gab es ja für dich noch als großes Highlight das Wunder von Mailand. Mhm. Ich sag mal, 10 Liter gefühlt über die Verlängerung hinaus gehalten.
Oliver Kahn hat damals den entscheidenden Elfmeter gehalten und ich das Wasser sozusagen.
Ja.
Ja, das war ein warmer Tag und du gehst am Tag, bist du in der Stadt unterwegs und isst was und trinkst noch was, weil du Durst hast. Und what goes in must come out, so ist Natur der Sache. Aber wenn du dann da oben vergisst, und das habe ich danach nie wieder vergessen, vor dem Spiel für kleine Jungs abzubiegen. Und dann geht so ein Spiel und wenn du bei Minute 75 sagst, ah, na gut, noch eine Viertelstunde, aber viel länger darf es wirklich nicht mehr dauern. Mhm. 0-0, Verlängerung. Und du weißt, aus die Maus, das kann nicht gut gehen. Ich weiß, ich habe eben die letzte, worüber reden wir gerade, aber okay, die letzte Viertelstunde habe ich im Stehen.
Tanzen, man kennt das vom Autofahren, ne? Man kennt das, man
muss umstehen. Und getanzt, aber ich bin kein großer Tänzer, sagt meine Frau. Aber da habe ich ein paar Samba-Schrittchen hingelegt bis zum letzten Moment. Und dann aber.
Was begeistert dich so sehr an Mailand? Dass Mailand für dich auch so ein Sehnsuchtsort
ist schon. Ich weiß nicht, ich habe mich in die Stadt vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten verliebt.
1980 im Grunde schon, ne?
Ja. Meine erste Frau und ich hatten zwei Modegeschäfte in Wiesbaden. Und waren viermal im Jahr geschäftig da unten. Und ich habe sehr schnell die Sprache auch mir angeeignet. Ich mag die Kultur, und auch die Nudeln, also bevor wir es ganz hoch hängen. Mhm. Die Skala haben wir uns, meine Frau jetzt und ich, haben wir uns vor Silvester vor 2 Jahren, haben wir uns endlich die Skala geleistet und waren abends ein
Verdi natürlich.
Großartig. Ja. Und das musste auch mal sein. Aber ansonsten ist das eine Stadt, da kannst du mich am Flughafen absetzen, die Augen verbinden und mich irgendwo rauslassen, fühle ich mich sofort zu Hause. Und das ist noch nicht mal die schönste Stadt.
Jetzt, nee.
Also wenn du, musst du dir holen. Ich mag die Menschen, ich mag ihre Großkotzigkeit, die Milaneser. Ich mag die Art, wie sie ihr Leben gern leben. Und das liegt mir sehr.
Ja, das ist interessant mit dem Fußball, Marcel. Du bist in Schlesien geboren. Ihr wart dann kurz in Warschau, da solltest du zur Schule gehen, bist ganz kurz zur Schule gegangen, dann aber seid ihr nach Israel ausgewandert. Da auch wieder nach kurzer Zeit zurück, aber nach Kaiserslautern. Wie hat dir als Kind der Fußball in Kaiserslautern geholfen?
Ich habe irgendwann mal gesagt, das hat mir das Leben gerettet, weil so habe ich das empfunden damals. Ich konnte keine Sprache vernünftig. Bei mir zu Hause gab es eine Mischung aus, weiß nicht, schlesischem Deutsch, Jiddisch, Polnisch. Und ich hatte nichts Vernünftiges drauf, um in einer deutschen Grundschule, damals hat man noch nicht eine extra Klasse für mich gebaut. Also ich bin sehr für Integration, aber ich musste mich da. Und damit das halbwegs kompatibel wurde, musste ich Deutsch nachlernen. Und das macht man dann in der ersten Klasse, wenn man bei Null anfängt. Das heißt, ich war 8 Jahre alt und musste zu 6-Jährigen in die erste Klasse. Und das war ziemlich traumatisierend. Das habe ich nicht vergessen. Und ich kann das immer noch gut nachspüren. Und da wirst du sehr traurig. Und die anderen wollen auch gar nicht so doll mit dir spielen und können auch nicht, weil sie dich nicht verstehen. Also es ist alles für so einen jungen Menschen vertragt. Und meine Mutter war aber schlau genug zu merken, dass ich ganz gut kicken kann. Und dann hat sie mich beim 1. FC Kaiserslautern zum Kindertraining gebracht. Und dann waren irgendwann mal die anderen Mitspieler waren froh, wenn ich bei ihnen in der Mannschaft war und nicht bei den anderen. Und das baut dich wieder zusammen, bastelt aus dir wieder ein menschliches, junges, kleines Wesen, das an sich glaubt, das irgendwas an Selbstwertgefühl wieder entwickeln kann. Und ohne das weiß ich nicht, was ich wäre. Wurscht. Jedenfalls bin ich nicht. Und ich weiß heute, wie viel ich dem Fußball damals zu verdanken habe.
Wie präsent war in eurer Familie das Erleben eurer Familie mit in Polen mit dem NS-Regime als Juden? Wie präsent war das in der Familie?
Also erstens, mach es nicht komplizierter, als es ist. Ich war 8 Jahre alt in der Zeit.
Aber du bist aber älter geworden.
Ja.
Das ging ja weiter. Ne?
Also,
das
ist, Antwort, nichts. Mein Vater wollte nicht darüber sprechen. Und das hat er durchgezogen. Und irgendwann lernst du die Geschichte nachlesen und dann weißt du, was passiert ist. Und du hast keine Großeltern. Wo sind die? Die wurden ermordet. Das weißt du alles. Mhm. Aber du weißt die Details nicht. Du weißt nicht die Details des Lebens und des Überlebens deines Vaters. Meine Mutter hat sich da an ein Schweigegelübnis offenbar gehalten. Und irgendwann mal, als mein Vater schon tot war, wollte ich dann doch wissen. Und ich habe auch nicht gefragt. Und ich habe mich jetzt kürzlich erst richtig intensiv nochmal damit beschäftigt. Ich habe mich gefragt, warum hast du nicht gefragt? Weil ich auch Angst hatte. Ich hatte Angst, Dinge zu hören, die ich nicht ertragen kann.
Weil es dadurch, dass nicht gesprochen wurde, auch keine dunkle Stimmung gab.
Es gab nichts. Mein Vater war der lebenslustigste, verrückteste Kerl, der lustigste Typ. Der hat das heldenhaft durchgezogen. Der hat uns eine unbeschwerte, unbelastete Kindheit damit ermöglicht, meine Schwester und mir. Und er hat verhindert, und das weiß ich hinterher, weil meine Mutter mir das dann doch alles nochmal präsentiert hat, der hat verhindert, dass wir in jedem Menschen, das wollte mein Vater nicht, dass wir, wenn wir nach Deutschland gehen oder leben, im Land der Täter, darf es nicht sein, dass wir an jeder Straßenecke einen Mörder vermuten.
Am 31. Januar hast du vor dem Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag gesprochen, und zwar über deinen Vater gesprochen.
Nie wieder ist mitnichten ein Appell. Nie wieder kann nur sein, darf nur sein. Nie wieder muss sein. Gelebte, unverrückbare Wirklichkeit. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem, deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben, und dieser Satz, sei ein Mensch. Dafür danke, Papa.
Sei ein Mensch ist das, was er immer gesagt hat.
Das ist mir aber erst sehr viel später klar geworden, wie oft er mir das gesagt hat. Weil ich ging ja davon aus, er hat nicht darüber gesprochen, hat über die Zeit nicht gesprochen. Und irgendwann als erwachsener Mensch, viel zu spät, weil ich es ihm nicht danken konnte mehr, zu seinen Lebzeiten, ist mir klar geworden, was er mir da immer wieder, und zwar nicht so, jetzt sei ein Mensch, sondern immer beiläufig. Also so als Warnung, Tadel, Mahnung, Papa, was soll ich machen, wenn das und das, sei ein Mensch. Das hatte Leichtigkeit und das hat eine solche Wucht und Tiefe, die mir aber erst viel später klar geworden.
Während des Krieges war Berthold Breitz Chef der petrochemischen Anlagen und später ist er dann Krupp-Chef geworden, und er hat eben viele Juden aus dem Zug rausgeholt, hat gesagt, ich brauche die als Arbeiter. So hat er auch deinen Vater aus einem Zug, der ins Lager gehen sollte, rausgeholt. Mhm. Du hast 2010, glaube ich, Berthold Breitz selber mal getroffen. Mhm. Was hast du ihm gesagt?
Nicht all das, was ich ihm hätte sagen wollen, weil ich nichts rausgekriegt habe. Weil ich verdiene mein halbes Leben Geld mit Quatschen. Aber da habe ich, das war zu groß, der Moment. Und dann habe ich vor ihm gestanden und habe irgendwas gestammelt. Ich hatte ihm vorher einen Brief geschrieben. Also er wusste, er wollte, dass ich komme, eventuell. Das wunderschönes Bild. So. Mhm. Und ich versuchte da was zu sagen. Und dann hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, es ist gut.
Es ist so ähnlich wie sei ein Mensch.
Viel zu groß.
Wir nehmen Sie jetzt mit an einen ungewöhnlichen Ort. Kolja Robra besucht einen besonderen Erinnerungsort, nämlich, und zwar in der JVA Wolfenbüttel.
Sie ist extra aus Belgien angereist, Bea van Siljem, beim Rundgang mit der Leiterin der Gedenkstätte Wolfenbüttel. Die Belgierin ist die jüngste Enkelin von Albert Greinest, ein Widerstandskämpfer der Weißen Brigade aus dem belgischen Ort Lichterwelde. 1944 wurde er mit seinen Verbündeten von den Nazis hingerichtet.
Sie müssen stolz auf ihren Großvater sein, dass er mutig war zu kämpfen. Naja, ich bin zwiegespalten. Sie können das so sehen, er war mutig. Auf der anderen Seite hat meine Schwester gefragt, warum hat er das gemacht? Er hatte eine Frau und zwei kleine Kinder. Ich denke, sie waren auch ein bisschen naiv.
526 Menschen wurden hier im Strafgefängnis Wolfenbüttel während der NS-Zeit mit der Guillotine hingerichtet.
Es waren einfach ganz normale Menschen, die wegen entweder einem Delikt, was sie begangen haben, einem Diebstahl, manche auch wegen Sexualdelikten oder wegen Mord, aber sehr viele auch wegen Widerstandshandlungen. Also das wurde in der NS-Zeit mit Feindbegünstigung beschrieben, zum Tode verurteilt worden sind.
Ein historisch einmaliger Ort in Deutschland. Ein erhaltenes, freistehendes, begehbares Hinrichtungsgebäude. Das Haus ist Teil der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. Dazu gehört auch ein Dokumentationszentrum. Während der Nazizeit war das Gefängnis eine der zentralen Exekutionsstätten in Norddeutschland. Insgesamt saßen hier mehr als 15.600 Insassen. Politische Gefangene, Homosexuelle, Kleinkriminelle, sogar Minderjährige und zahlreiche Widerstandskämpfer. Auch an 31 Frauen wurde das Todesurteil vollstreckt.
Hier haben wir eine französische Widerstandskämpferin. Ich bin sehr ruhig, Mutti, sie, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe nach meinen Grundsätzen gehandelt. Und da schreibt sie Anfang 20.
Wer die NS-Unrechtsurteile und die Gefangenschaft überlebte, war oft traumatisiert.
Die Traumatisierung haben sich in die nächsten Generationen weitergegeben. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ihre Kinder auch traumatisiert waren, dass sie auch Albträume hatten, dass sie auch Probleme hatten, sich mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wir als Gedenkstätte leisten auch diese Arbeit, humanitäre Arbeit mit den Angehörigen, zur Auseinandersetzung, zum Durcharbeiten ihrer Vergangenheit.
Das Schweigen brechen. Die Leiterin der Gedenkstätte möchte das auch mit Interviews, die sie mit Nachfahren von NS-Inhaftierten führt und die in der Ausstellung zu sehen sind. Besuchergruppen kommen täglich nach Wolfenbüttel, so wie diese aus Belgien, zu der auch Bea van Sillejem und ihre Verwandten gehören.
Es ist der schreckliche Haftort, wo die Familie zerstört wurde. Und trotzdem ist es, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Also ich höre oft, ja, es ist der erste Schritt gewesen zur Heilung.
Es ist wichtig, dass die Erinnerung weiterlebt. Wir dürfen nicht vergessen. Aber wir sollten auch gnädig sein.
Für die Angehörigen ist es wichtig, dass sie hier nicht alleine sind und dass sie dann auch hier wissen und sehen, dass an ihre Angehörigen hier mit Namen erinnert wird.
Ja, die Erinnerung weiterhin am Leben halten. Wie wichtig ist da diese Generation derer, deren Eltern oder Vorfahren den Krieg noch erlebt haben?
Habe ich jetzt erst begriffen, dass ich da auch eine Aufgabe habe, im Kleinen, nicht die Welt verändern, aber im Kleinen. Weil ich wollte diese Rede gar nicht halten. Ich die Befürchtung hatte, ich soll jetzt für meinen Vater sprechen, der nicht sprechen wollte. Und als man mir hinreichend klargemacht hat, dass ich über ihn sprechen darf und dass es wichtig ist. Es gibt doch diesen Spruch, Menschen sind erst wirklich tot, wenn man sie vergisst. Und hier geht es noch um mehr als um das einzelne Schicksal, sondern es geht um eine menschliche Katastrophe, ein menschliches Verbrechen unfassbaren Ausmaßes. Und das kannst du nicht einfach zu einem Datum gerinnen lassen. Deswegen sind so Jubiläen und Jubiläen, solche Gedenktage toll. Aber wenn es das dann nur ist, komm, lass uns, dann ist es so wie Totensonntag oder Karneval.
Ja, das ist im
Kalender, ach so, jetzt müssen wir mal wieder kurz gedenken. Das braucht's. Man wird die Geschichte weder, das habe ich so gern, diesen Ausdruck, aufarbeiten, na herzlichen Glückwunsch, oder bewältigen, na dann probiert man zu.
Nee, das muss man leben.
Verarbeiten.
Man muss das leben, oder?
Leben. Und deswegen ist es wichtig. Deswegen bin ich auch froh, dass ich dann doch die.
Und wenn man diese Erinnerung lebt, wie empfindest du dann, wenn in Deutschland demonstriert wird gegen Israel?
Gegen Israel darfst du gerne demonstrieren, ja, aber wenn du daraus Judenhass machst und das Existenzrecht eines Staates und damit eines Volkes negierst, ist das ein Strafrechtstatbestand. Und das, also jetzt mal ganz banal, dann das gehört, darf nicht sein. Wenn fahr mal bei Rot, wenn die Ampel, dann wird manches schlimmer sanktioniert. Und in Deutschland geht es gar nicht, es geht nicht. Deswegen nie wieder, ich habe das in der Rede gesagt, das klingt so wie ein Appell. Ich appelliere an niemanden, sondern geht nicht und damit geht es nicht. Aus die Maus.
Links und rechts, ich habe das Gefühl, viele haben das Gefühl, in Deutschland ist so eine Spaltung. Wie können wir da wieder mehr zueinander kommen?
Indem wir reden, indem wir miteinander quasseln, reden. Das geht kaputt. Die Diskussionskultur wird immer schlimmer. Das hatten wir doch vorhin mit Internet.
Ja, klar.
Das ist im Kleinen, das passiert nicht mehr ein Diskurs. Also wenn du eine andere Meinung hast als ich, bist du schlecht. Du bist für mich ein schlechter Mensch, weil du nicht meiner Meinung bist. Mhm. Das kann ich, so funktioniert Demokratie nicht. Ich war mal 3 Tage in Nordkorea. Das würde jedem mal helfen, sich mal schätzen zu lernen, was wir alles dürfen, wofür und wogegen wir demonstrieren dürfen und wie Demokratie funktioniert. Nämlich ein Austausch, ein Streiten und am Ende setzt sich eine Mehrheitsmeinung durch und die wird von den anderen getragen. Ja. Wenn ich aber sage, du bist ein schlechter Mensch, weil du nicht meiner Meinung bist, hast du Trump-Verhältnisse und wir zeigen so gern mit dem Finger auf USA, was da so passiert ist. Wir sind auf dem schlimmsten Wege dahin. Und das höhlt eine Demokratie aus. Wenn du nicht mehr streiten kannst und danach sagen, okay, deine Meinung setzt sich durch, ich trage die jetzt mit, dann können wir den Laden zumachen.
Freundschaften halten Streit aus. Danke, dass du heute da warst. Marcel Reif, dankeschön.
Sehr gerne.
Morgen kommt ein Mann, der mit seinen Tieren und mit seinen Ideen für große Aufmerksamkeit sorgt und dieses Jahr Jubiläum feiert. Fabrizio Sepe, nämlich der Chef vom Serengeti-Park Hodenhagen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss und schönen Abend.